Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von So redt man da, unserem Podcast für die Völkerverständigung im deutschsprachigen Sprachraum. Neben mir auf meiner linken Seite, wie immer, der liebe Walter.
Ja, grüß Gott, und auf der rechten Seite der liebe Michi.
Servus.
Servus. Heute werden wir es lang ruhig angehen, glaube ich, gell?
Ja, wir haben heute eine Spezialsendung.
Eine Sondersendung sozusagen, genau, nämlich zur Jahreszeit passend.
Wir haben schon lange keine Sondersendung mehr gehabt, gell?
Ja, deswegen wird es eh Zeit.
Ja, das ist furchtbar, wenn man das nicht macht regelmäßig. Ja, ja, Walter, was erwartet uns heute eigentlich nach unserer Lieblingskategorie, was bisher geschah?
Wir werden uns heute der Jahreszeit passend dem Advent widmen und machen deswegen das Advents-Special, so redet man da Advents-Special, wo man kurz oder weniger kurz, je nachdem, werden wir sehen.
Schauen wir mal, wie lange das mal reden. Ja?
Schauen wir mal, wie es wird. Ein bisschen auf den Brauchtum Advent eingehen.
Genau, also wir haben uns ein bisschen ausgeschrieben, was es diesbezüglich in Österreich betrifft, ja. Wobei Österreich in dem Fall durchaus sehr oft auch aufgrund unserer Recherchen es ergeben hat, dass wir deckungsgleich oder deckungsähnlich mit Schweiz, südliches Deutschland, Südtirol und Co. sind.
Viele Sachen sind auch christlich universell, wenn wir dann später vielleicht noch hinkommen, wo es eigentlich auch gar nicht so außer zu streichen ist, aber es passt ja gerade in die Zeit.
Schön, genau. Ruhig. Komm, schauen wir uns das Ganze heute an. Also keine klassische Mundart-Sprachfolge, sondern eher eine kulturelle.
Genau. Gut. Fangen wir an mit, was bisher geschah, oder haben wir vorher noch irgendwas einleitungsmäßig? Fällt da irgendwas ein?
Mir fällt nichts mehr ein. Wir haben genug geredet.
Okay, passt.
Wobei, passt eigentlich gar nicht so dazu, außer dass der Herbst momentan ja vorbei ist, ja, wenn man so will. Wir sind ja eigentlich mitten im Winter auch von unseren aktuellen Temperaturen. Wenn man so ausschaut, also täglich das Auto zu kratzen in der Früh, macht schon sehr viel Spaß zum Losfahren. Ja. Weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das Auto ein leichter Eispanzer schon drüber gezogen.
Ich stehe meistens im Carport, da ist nicht viel was.
Ja, okay. Der Luxus eines Carports habe ich in dem Fall jetzt leider nicht.
Ja. Das aber, ist wirklich ein Luxus.
Ja, natürlich ist das das ja. Das ist
wirklich ein Luxus, ja.
Aber was hat man im Herbst gemacht? Man hat bei uns im Herbst Getreide eingefahren und das Ganze, was auf den Feldern draußen war, hat man jetzt da reingebracht. Und was hat man unter anderem da hineingebracht, ist, dass die Kürbisse, nämlich in der Steiermark, wir haben in einer unserer ersten Folgen auch das Kürbiskernöl kurz erklärt, was die Besonderheiten in der Steiermark diesbezüglich ist mit dem steirischen, rechtlich geschützten GGA irgendwas Kernöl. Ja, der Walter kennt sich da sicher noch besser aus. Aber Kernöl hat es jetzt ein junger Steirer geschafft, weiter zu veredeln. Ja, sprich, wir haben jetzt einen sogenannten Kernöl-Schnaps in der Steiermark. Das ist ein Österreicher oder ein Grazer, der hat sich dem Ganzen ein bisschen verschrien, hat jetzt da zum Patent angemeldet, wie er das Verfahren macht, weil grundsätzlich ist das ja ein Öl und der Öl weiter beim Schnaps, also ich tue selber Schnaps brennen, man braucht eigentlich eine Frucht, braucht Zucker, ja, man braucht Geschmacksstoffe und Zucker, der ja dann in Alkohol beim Gärungsprozess verwandelt wird, den man dann destilliert. Wie er das gemacht hat, weiß man noch nicht. Auf jeden Fall gibt es mittlerweile auch einen Kernöl-Schnaps von Kernkraft, nennt sich das Ganze. Ja, und das werden wir uns sicher mal zur Verköstigung besorgen.
Ja. Interessant, dass er das alles geheim haltet, wahrscheinlich wegen dem Patentanmeldungsdings, gell?
Ja, ich glaube, dass es das auch gar nicht so einfach ist, ja, aus Öl, ja, weil Öl, da kann ja nichts gären mehr, ja. Wenn Öl gärt, wird es einfach ranzig, ja, wird schlecht, ja. Also es gärt ja nicht, es wird einfach nur schlecht, ja. Wie man jetzt da das Öl dazu bringt, dass es da irgendwie an Geschmacksstoff, also Alkohol produziert, ich habe keine Ahnung. Ja. Was man beimengen muss.
In einem Geschäft, in der Grazer Reitschulgasse gibt es das. Steht zwar nicht dabei, welches Geschäft das ist.
Ja, Kernkraft hast du, das wird wahrscheinlich draufstehen irgendwo.
Also eine Panorama-Geschmacksgalerie, wenn es das ist.
Hm. Walter, wann kommst du ein in die Reitschulgasse?
Gar nicht.
Wenn wir das eigentlich haben. Okay, passt. Auf jeden Fall, findet man recht spannend.
Na, Dr. Bottle
heißt das Geschäft. Ah, den Dr. Bottle kenne ich.
Wirklich?
Nein, ich kenne vom Fass, Blödsinn, vom Fass kenne ich. Ja. Ja. Ist ja wurscht.
Glaubt nichts, was der Michi sagt, weil es ist oft ein Blödsinn.
Das ist richtig.
Ja, aber den werden wir uns einmal anschauen und vielleicht einmal verkosten. Also eher du, ich weniger so verkosten.
Ja, okay.
Ja. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass es so
Unwort des Jahres, beziehungsweise
so Votings,
ja,
gibt.
Ja.
Und wieso jetzt dorthin will, die Wörter schaffen es oft da in den Duden.
Ja. Ja. Sind dann drinnen und wie diese Modewörter, ja. Aber es hat, also generell, die Sprache verändert sich ja weiter, wie googeln, ja, ist ja mittlerweile auch drinnen, ja.
Genau.
Oder seit langer Zeit, genau, eigentlich schon.
Und damit der Duden nicht ewig dick wird, gibt es ja Wörter, die wieder außerfallen.
Mhm. Mhm. Weil sie einfach im Sprachgebrauch nicht mehr verwendet werden. Also sie Wörter oder Worte veraltern eigentlich irgendwann und verschwinden aus unserem Sprachgebrauch und dann nimmst du der Duden wieder raus.
Mhm. 27 Mal wurde die Bibel der Germanisten seit 1880 neu aufgelegt, zuletzt 2017.
Mhm.
Und wieso wir dort jetzt hinwollen ist, es gibt tatsächlich ein Buch vom Duden. Ich weiß nicht, das dürfte dann der Duden Verlag sein oder was?
Ich glaube, der Duden bringt nämlich was raus, ja, ja, was mit dem Titel ist, was nicht mehr im Duden steht.
Ja. Und das würde uns natürlich interessieren, aus unserer Podcast-Sicht. Und ich, ja, habe das einmal auf meine Wunschliste getan, zwinker, zwinker. Und vielleicht können wir es uns demnächst anschauen.
Ja, also der Walter hat bei unserem Blog seine und auch meine, aber vorrangig seine Wunschliste verlinkt, ja. Und wer uns was Gutes tun will, kann uns natürlich gerne Literatur zukommen lassen.
Ja, das wäre wirklich interessant, was da so drinnen ist. Jetzt habe ich irgendwie was gedruckt und jetzt ist alles scheiße. Entschuldigung.
Ja.
Du mal weiter.
Auf jeden Fall, was wir in der letzten Zeit bei uns noch in Österreich aktiv, wir hatten den ersten Siebenfach-Checkpot mit etwas mehr als wie 14 Millionen Euro im Lotto bei uns. Lotto,
ja. Das musst du dazu sagen,
ja, genau. Ja, bin ich schon dabei. Ja.
Okay,
ja, die Lotterien Österreich, ja, oder die österreichischen Lotterien, wir haben 6 aus 45, heißt das bei uns. In Deutschland gibt es sowas Ähnliches, das heißt aber anders. Und auf jeden Fall haben wir jetzt den ersten Siebenfach-Checkpot-Gewinner, ein Solo-Gewinner, ich glaube aus Niederösterreich oder so.
14 Millionen Euro waren es, glaube ich, gell?
Mhm.
32-jährigen Lotto-Geschichte.
So.
Nicht schlecht.
Wie schaut denn die Gewinnchance aus, Walter, bei sowas in Österreich?
Ja.
Nämlich 1 zu 8 Millionen, beziehungsweise, ja, bei uns ist es ein Gewinn von 1 zu 8 Millionen. Und da steht es, in Deutschland ist es 6 aus 49 und da ist die Chance bei 1 zu 140 Millionen.
Ah, da bist du, okay.
Ja. Ich hab jetzt ja. Genau, ganz unten. Ja, also bei uns ist die Chance viel höher, andererseits 1 zu 8 Millionen ist, also wenn wir alle, warte mal, irgendwann haben wir das mal ausgerechnet, wenn man alle Tipps abgeben würde, die möglich sind, gibt man oder wirft dann mehr Geld ein für die Tippabgabe, als wie man beim Lotto maximal gewinnen kann bei einer einfachen Nicht-Checkpot-Ziehung.
Okay, aber ja, okay. Aber ja, würde es. Ich frage mich immer, wie das mit dem Lotto funktioniert, wenn jetzt.
Also, wie du gehst die Grafik
weiter. Ja, ja, das schon, aber wie groß ist denn die Summe, die man gewinnt? Setzt sich die daraus zusammen, wie viele Leute einzahlen?
Ja, auch.
Das heißt, wenn ich jetzt jede Lotto-Möglichkeit kaufen würde, würde ja der Gewinn steigen, oder?
Ja, also du hast eigentlich meistens bei der einfachen Lottoziehung, ja, also bei einer normalen Lottoziehung, hast du eigentlich immer den gleichen Wert, ich weiß es jetzt da nicht, was einmal ausgeschüttet wird, ja. Und du hast da eine gewisse Anzahl an Tipps, die statistisch abgegeben werden, dadurch errechnet sich dieser Wert.
Okay.
Und wenn ein bisschen mehr eingezahlt worden ist, wird halt in der Jackpot-Runde ist der Wert höher, ja, zum potenziellen Jackpot oder niedriger, was beim letzten Mal ein Jackpot war. Das heißt, erst ab dem zweiten, dritten Mal und immer eine Ziehung später, wenn es so willst, ja, verändert sich dieser Wert nach oben oder nach unten, je nachdem, wie viele Tipps abgegeben worden sind. Weil sie berechnen ja im Vorfeld, wie soll ich sagen, ist jetzt zum Beispiel kommuniziert worden, dass es circa bei 14 Millionen Euro oder 13 Millionen Euro liegen wird, ja, der Gewinn. Das Potenzial, was jetzt da war, der Siebenfach-Checkpot.
Ja.
Und erst, wenn gespielt worden ist, hast du die echte Anzahl an Tipps, die abgegeben worden sind.
Also,
und dann weißt du, wie hoch, in dem Fall 14, irgendwas Millionen war das, glaube ich. Ja.
Okay.
Und das heißt, das verändert sich damit entsprechend.
Okay. Im Schnitt spülen 6,6 Millionen mit, was schon beträchtlich ist. Bei uns kannst du ja, gibt es zwei Runden, einmal am Mittwoch und einmal am Sonntag die Ziehung, glaube ich. Gell? Mhm. Und da ist im Schnitt eben 6,6 Millionen, die mitspülen. Und das ist schon auch beträchtlich, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass das so
Das sind Tipps, Leute, die abgegeben werden, oder?
Oder Tipps?
Ich glaube, das sind Tipps, was abgegeben werden.
Ja, stimmt, Tipps pro Runde, ja, stimmt.
Und meistens, wenn du spielst, spielst du ja nicht nur einen Tipp, sondern du spielst ja oft, also ich spiele selten, aber manchmal spiele ich auch. Also gerade wenn so 15 Millionen, dann denke ich mir so, ja, warum probierst du das halt? Und dann machst du da 10 Tipps zum Beispiel, Quick-Tipp und feuerfrei. Weil es ist ja wurscht, ob du jetzt da deine Zahlen ankreuzest oder ein Quick-Tipp, die Chance ist ja die gleiche, ja, egal mit welchen Zahlen du spielst.
Ja. Ich habe das letzte Mal, wie ich selber Zahlen angekreuzelt habe, das war zu meinem 18. Geburtstag und habe mir so einen Lottoschein besorgt und habe mir dann so 2 Stunden Zeit genommen und habe mir Zahlen überlegt und dann ist kein Ansi gekommen.
Und seitdem spielst du nicht mehr.
Nein, ich spiele schon hier und da, aber das war sehr ernüchternd. Seitdem überlege ich mir nicht mehr selber Zahlen.
Nein, das habe ich auch schon aufgehört, das ist für nichts. Ja. Der Quick-Tipp tut es auch und ja.
Am häufigsten gezogen worden ist die Zahl 43 bei 425 Ziehungen an der Spitze und am seltensten nämlich 340 mal die 33.
Ja, ja. Das ist halt die Statistik. Es ist ja auch so, dass oft wie eine Geburtstage und sowas getippt, ja, also ein Jahresdatum, irgendwas
ja,
drin,
ja,
das heißt, du bist bei 19 so, irgendwas zum Beispiel, ja. Darum ist die Zahl 19 sehr oft vertreten bei Tippabgaben und wenn die kommt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Gewinn aufgeteilt werden muss. Ja? Höher als wie wenn du halt Zahlen hast, die nicht so oft statistisch gezogen worden sind oder verwendet werden, nennen wir es mal so. Ja. Gezogen wird ja statistisch jede Zicker mehr oder weniger gleich. Ja? Aber Tipp abgegeben gibt es Zahlen, die weniger oft abgegeben werden.
Ja. Jedenfalls 33 zahlt sich nicht aus. Offenbar. Ja, ja gut, so viel zum Lotto. Ja, so viel zum Lotto, oder?
Ja, wir bleiben in Niederösterreich, in dem Fall im Bezirk Mistelbach. Walter, was war dort für ein übler Scherz?
Ein übler Scherz, sehr gut. Und zwar haben Unbekannte einen üblen Scherz sich erlaubt, nämlich am Wochenende in 4 Orten haben sie die Ortstafeln vertauscht.
Nämlich Schrattenberg, Großkrut, Altlichtenwart und Hausbrunn.
Genau. Und die Leute haben sich gedacht, sie sind aus dem Ort ausgefahren und haben gedacht, ich bin ja eigentlich gar nicht in, was nicht Altlichtenwart, sondern in Hausbrunn. Was ist da passiert? Ja, und offenbar sind da Leute herumgegangen und haben die Ortstafeln vertauscht.
Ein netter Jugendscherz hätte jetzt netter da dazu
Jugendscherz,
gesagt.
Netter Jugendscherz, ja, was aber tatsächlich ein Problem macht, nämlich so.
Die Logistikfirma, wenn der Postler nicht mehr weiß, wohin
ist. Nein, das nicht, aber im Straßenverkehr ist es so, Straßenschilder. Ja. Also du hast da eine Verordnung und das heißt in
okay, jetzt kommt die Kundmachung mit dem Use-Text wieder, gell?
Ja, genau.
Okay.
Dass du zum Beispiel in einem Ort eine bestimmte Geschwindigkeit fahren darfst, da brauchst du Verordnung dafür und normal musst du in Österreich Gesetze und Verordnungen und so weiter im Bundesgesetzblatt kundmachen und das ist bei Geschwindigkeitsbegrenzungen natürlich nicht praktikabel, weil du kannst nicht im Kopf haben, im Bundesgesetzblatt, weiß nicht, 15 irgendwas aus 2005 ist gestanden, im Ort Hausbrunn darf man nur 50 fahren. Das wirst du halt nicht im Kopf haben und deswegen ist man in der Straßenverkehrsordnung dazu übergegangen, die Kundmachung erfolgt mit Aufstellung des Verkehrsschilds.
Okay.
Und wenn jetzt natürlich dort das falsche Verkehrsschild steht oder die zu viel Verkehrsschilder haben wir schon einmal gehabt, dass es nicht mehr, wenn du vorbeifährst, nicht mehr zu entziffern ist, was jetzt der Gesetzgeber eigentlich will, dann wird es nicht als ordentlich kundgemacht und man muss sich nicht dran halten. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war in
Hausbrunn?
Hausbrunn oder Hoch, irgendwo leck mir Arsch. War einfach ein 100er, weil du auf der Bundesstraße bei uns 100 fahren darfst, also nicht im Ortsgebiet.
Ja.
Und da zucken gerade alle aus, weil sie gesagt haben, Gott sei Dank ist keiner zu Schaden gekommen, bla bla, weil du hättest rechtlich, also der
Also nichts
für ungut. Autofahrer hätte nichts tun können.
Nichts für ungut. Also, der Einheimische weiß, dass er...
Der Einheimische, aber stell dir vor, das ist der
weiß ich nicht. Wenn der Hupsti-Dupsti, ja, aus, weiß ich nicht, der Steiermark jetzt, da nach Niederösterreich fährt und sieht, da steht jetzt der Hausbrunn und dabei hätte was anders stehen sollen. Ja,
Althochschwarzdeutsch.
Ja, ist das komplett wurscht, weil du bremst aber auf fast den 50er. Also das ist, ja.
Aber
rein. Forget it. Ja.
Okay, ich wollte es nur gesagt haben, also, aber das ist schon, ich finde das schon interessant, dass die Kundmachung eben aufgrund der Ort, der Verkehrsschüler funktioniert.
Ja, die liebe Juristerei, gell?
Vielleicht kommen wir da nochmal, ja, ich sage es oft, dass wir da nochmal dazu kommen, irgendwann kommen wir zu allem nochmal. Ja. Aber so funktioniert das da, gell?
Ja, jetzt haben wir schon von die Steirer Grette nach Niederösterreich fahren. In jetzt gehen wir wieder zurück in die Steiermark. Ja. Und zwar ist es vor kurzem in Bad Gleichenberg nämlich etwas gekürt worden, nämlich der erste steirische Krenn Award. In dem Fall die Maria Pein, ja, ist schön, ja. Hat die Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer, ja, hat gemeint, so, boah, das ist eine sehr intensive, arbeitsintensive Kultivierung von dieser Wurzel. Das muss man ja irgendwie prämieren können. Und jetzt ist das Ganze abgestimmt worden und es hat unser Krennwurzen in der Steiermark endlich auch einen eigenen Award und es gibt jetzt den Gewinner im Bereich der Kulinarik.
Krenn kennt jetzt wahrscheinlich gar nicht jeder.
Meerrettich heißt es in Deutschland.
Im deutschen Sprachgebrauch, gell?
Ja.
Und fast 6000 Stimmen für 31 Nominierte. An mir ist das wieder mal vollkommen vorübergegangen.
Ich habe noch nie gehört davon, aber was wir in den Nachrichten was finden, gell?
Ja. Und es hat eine Jury gegeben und so weiter. Auf jeden Fall, es gibt total guten
Krenn. Weil das gibt für alles eine Jury, merkt ihr das?
Einen total guten Krenn. Wir wollten das nur mal gesagt haben, das ist wichtig. Und das Letzte, was bisher geschah, und zwar habe ich das in einem anderen Podcast, ist mir das unterkommen, nämlich eine Umfrage zur Podcast-Nutzung aus dem Audio-Dump-Podcast. Ich weiß jetzt nicht genau, das wie es für ihn zur Studiengang wird die Umfrage gemacht, dauert ungefähr 10 Minuten. Und wer halt möchte, kann dort einfach mitmachen. Ich mag gerne so eine Umfrage, mache ich gerne mit. Okay.
Ist das eine echte Universität?
Ja.
Ich meine, da steht Bauhaus-Universität Weimar. Weil da Bauhaus.
Ja.
Beim Bauhaus gehe ich rein, wenn ich einen neuen WC-Deckel brauche. Ja,
ja vielleicht.
Oder Malta, ja.
Ich schaue natürlich Bauhaus-Universität Weimar, schauen wir gleich nach.
Also, um ehrlich zu sein.
Uni Weimar.
Der heißt wirklich so, gell?
Ja, Studienangebote, Architektur, cool. Urbanistik, Kunst und Gestaltung, Medien.
Mhm. In Thüringen ist das Ganze daheim, ja, in Deutschland.
Vielleicht sind die einfach irgendwie so Sponsoren oder irgendwie was, was kann man.
Der Bauhaus ist eine österreichische Firma, aber recht spannend, ja.
Gut. Auf jeden Fall, wer mag, kann dort halt mitmachen.
Ja, oder fort ein Gemalter kaufen. Ich finde das geil. Ich brauche es nicht. Irgendwer, der das hört jetzt da, ist hoffentlich nicht ein Student oder ich weiß nicht was, ja. Aber ich finde es auch von der Grenze genial.
Ja.
Gut, dann war es das eigentlich damit und wir gehen in die besinnliche Zeit, hätte ich gesagt.
Also jetzt ein bisschen ruhiger werden, nicht so mehr so aufregen.
Ja, Jahresende ist gerade im Beruf für die meisten natürlich die schönste Zeit, weil keiner will was fertig machen. Ja. Genau. Und jeder sagt, da machen wir erst im Jänner und Februar fertig. Vor Weihnachten müssen wir nicht. Ja. Das heißt, der ganz normale Wahnsinn betrifft uns aber hoffentlich in der Freizeit jetzt da weniger, sondern es gibt ein paar nette Dinge in unserer Adventzeit, die werden wir jetzt da hören, uns die Abende, die Wochenenden und Co. ein bisschen versüßen.
Genau. Dazu würde ich vorschlagen, gehen wir und schauen uns mal kurz an, was überhaupt der Advent ist.
Okay.
Ja. Und zwar kommt das Ganze aus dem Lateinischen. Adventus steht für Ankunft. Eigentlich Adventus Domini, lateinisch für Ankunft des Herrn.
Okay.
Ja.
Nehmen wir es da mal so hin.
Ja. Ja. Die Adventszeit, das ist ja tippen, die Adventszeit war. Also die Adventszeit wartet eigentlich so oder bereitet vor auf die Ankunft des Herrn und das wäre in dem Fall Jesus Christus, glaube ich, gell?
Genau,
unser Herr. Ich hoffe, wir haben Wasser da stehen, falls ich im Laufe der Sendung in Flammen aufgehe, aus Gründen.
Dann hilfe ich davon nicht.
Ja, löscht mich einfach. Ja? Jedenfalls. Okay. Ursprünglich war aber die Adventszeit eine Fastenzeit. Ja.
Was ich auch nicht gewusst habe, um ehrlich zu sein, genau. Bis vor kurzem. Ja. Das, ja. Weil das Fasten ist eigentlich vor Ostern, das klassische, das 40-Tage-Fasten, ja. Was man bei uns in Österreich macht.
Ja, aber man kann, die Kirche sagt, man kann immer fasten.
Klar.
Ja, einfach ein bisschen weniger essen.
Weil der Arzt meistens auch, frissen ja. Auch weniger.
Ja, ja. Ja, damals war es aber gleich anders. Und ursprünglich eben eine Fastenzeit zwischen dem Martinstag, dem 11. November und dem ursprünglichen Weihnachtstermin, der 6. Jänner.
Genau, nach was dem julianischen
auch,
Kalender
ist was das. Was ich auch nicht gewusst habe, dass Weihnachten eigentlich an einem anderen Tag wäre.
Doch, das ist der julianische Kalender und die christliche Ostkirche, das heißt russisch-orthodoxe zum Beispiel, feiern am 6. Jänner nämlich Weihnachten.
Ja,
die haben den julianischen Kalender noch. Es hat es dann mit dem...
ja, aber was ist jetzt richtig?
Ja, aber je nach Kalender ist es richtig, ja, ja Walter.
Je nach Kalender. Unterschiedliche Tage.
Also nein, es ist je nach Kalender, ja. Okay. Je nach Zeitrechnung, ja.
Ja, warum ist dann der 6. Jänner in dem Kalender der unsere 24. Dezember oder nicht?
Nein, es ist 6. Jänner. Es ist dort, es ist, wenn du dir so einen Kalender vorstellst, so mit 1 bis 30, ja. 31 und 28.
Ja, 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 Kalender ist schön, aber es geht ja immer Sonne auf, Sonne runter, Sonne auf und dann.
Das ändert sich nicht, Walter, das ist Physik. Ah, ja. Okay. Ja. Das ist, also, geht gleich auf und gleich unter, ja, wie immer. Ja. Nur. Der einzige Unterschied bei den Kalender ist, wenn du so willst, bei uns ist der 24., 25., 26. statt schwarz-rot einkieselt meistens, ja. Und da steht Heiliger Abend und Christustag und Weihnachten drauf. Und wenn du jetzt da zum Beispiel einen russisch-orthodoxen Kalender aufmachst, ja, ich kenne jemanden, der schlagt mich jetzt da gleich, ja, vermutlich, wenn ich das so erzähle, weil ich jetzt da mit ganz viel Halbwissen daherkomme, ja.
Ja, so wie wir immer tun, ja.
Ja, so meistens, ja. Ja, ja. Ich kenne jemanden, der kennt sich da recht gut aus. Mhm. Und weil eben russisch-orthodox und da ist dann zum Beispiel der 6.1. rot eingekieselt und dann ist Weihnachten dort.
Ja, aber du verstehst schon meine Frage, ist jetzt der 24. in unserem Kalender der gleiche Tag wie der 6.1. im anderen Kalender?
Wir feiern das Gleiche.
Okay, wir feiern das Gleiche, aber es ist nicht physikalisch mit ja. Auf und unter der gleiche Tag, sondern es ist das gleiche Fest, aber es sind andere Tage.
Genau.
Okay, passt. Also, wieder zurück zu meiner Frage, wann ist es wirklich?
Vermutlich haben wir einen ganz anderen Tag, das ja, weil sein. In Wahrheit weiß man es nicht mehr.
Ja, ja. Das stimmt. Ja.
Weil das ist halt mit Mundpropaganda über Jahrhunderte überliefert worden und du weißt, was passiert, wenn mündliche Überlieferungen vonstatten gehen. Ja. Wahrscheinlich kannst du da, ich kann irgendein Datum nennen und das wird vielleicht stimmen oder nicht, wo die Wahrheit war.
Nicht sag ein Datum, weil vielleicht feiern wir in ein paar hundert Jahren dann deinen Tag.
1. Juli, ja. Dann haben wir nämlich im Sommer alle frei. Es ist geil, da können wir Barbecue machen.
Das stimmt, das wäre cool. Ja. Okay, ich bin auch dafür.
Passt, ab sofort also 1. Juli. Passt, okay. Wir machen den Kalender nach SRMD jetzt
dann. Ja, passt.
Na, kurzum, es war früher ein anderer Kalender, also der julianische Kalender. Und wir haben die Fastenzeit zwischen dem 11.11., was jetzt auch Faschingbeginn unserer Zeitrechnung auch ist, um 11.11 Uhr, bis zum 6.1., wo ja. Dann Weihnachten gefeiert wurde.
Das war geschlossene Zeit, die Fastenzeit, und das heißt, geschlossene Zeit heißt, man hat nicht tanzen dürfen und man hat nicht aufwendig feiern dürfen.
Das vermutlich kann man auch keine schon, Hochzeiten geben zu dem ja, Zeitpunkt.
Das haben wir ja. Auch schon einmal irgendwo gehört, wie wir in Tirol, glaube ich, unterwegs waren, oder?
Kann sein.
Haben wir irgendwann einmal über sowas geredet. Und die Adventszeit in der heutigen Form geht auf das 7. Jahrhundert zurück.
Mhm.
Mhm. Und zwar war es früher, also wenn wir jetzt anschauen, wie sie jetzt ist, wir haben ja 4 Sonntage.
Ja.
Der Beginn ist immer an einen Sonntag gebunden. Das, ich nehme jetzt das von unten, dass du dich auskennst, ein bisschen
ja.
Auf, gell? Also der Beginn ist immer an einen Sonntag gebunden und das Ende aber an einem Monatstag, den 24. und 25. Dezember.
Ah, okay, genau.
Genau. Ja. Deswegen ist es schwierig, deswegen kann der letzte Adventssonntag, muss auch ein Sonntag sein und der muss vor dem 25. Dezember sein und somit ergibt sich das frühestmögliche Datum für den letzten Adventssonntag, den 18. Dezember
mhm.
Und das spätmöglichste wäre dann der 24. Dezember selber.
Das habe ich vor kurzem, das haben wir vor ein paar Jahren gehabt, glaube ich.
Ja, da war es relativ früh, der letzte Adventssonntag und dann war es noch ewig bis Weihnachten.
Ja, ich kann mich erinnern, ja. Also ja. Da, aber das verschiebt sich halt entsprechend.
Genau. Ja. Und das bedeutet eben, dass die Adventszeit nach dem heutigen Standard am frühestens am 27. November und spätestens am 3. Dezember beginnen kann.
Mhm.
Früher war es aber so, dass man nicht nur 4, sondern teilweise auch 6 Sonntage im Advent gehabt hat. Und der Papst Gregor der Große, Ja. Von 590 bis 640 Papst hat es dann damals auf 4 Sonntage festgelegt.
Ja. Ja. Sehr vorbildlich.
Und die 4 Sonntage standen symbolisch für die 4000 Jahre, die die Menschen gemäß damaliger Auffassung nach dem Sündenfall auf den Erlöser warten mussten.
Ah, okay.
Da kommen die 4 Sonntage her. Ja. Ist auch interessant, glaube ich.
Ja, sehr interessant, muss ich sagen. Ja.
Und die verbindliche Festlegung nach der heutigen Regel, da hat es dann nur einen Straßburger Adventsstreit geben und was weiß ich, und da, das werden wir jetzt nicht besprechen, weil das ist ein bisschen zu.
Aber was vielleicht interessant ist,
warm wird.
Ja, mit dem ersten Adventssonntag beginnt nach der katholischen und der evangelischen Tradition das neue Kirchenjahr. Das heißt, mit noch einem gregorianischen Kalender, wenn man so will, beginnt ja das Jahr mit dem 1. Jänner. Ja, unserer, ich sag mal, weltlichen Zeitrechnung, die bei uns jetzt in Mitteleuropa vorherrscht. Wenn man sich zum Beispiel Gedanken darüber macht, also beruflich zum Beispiel beschäftigt mich das chinesische Neujahr derzeit, das im Februar 2019 sein wird, weil man dort halt diverse Umstellungen bei dem Kunden dann machen kann, beziehungsweise Implementierungen. Und da ist dann, das wird quasi zugesperrt, ja, weil die feiern dann alle 3 Tage lang und gehen dann erst wieder arbeiten. Ja,
ja, das ist, wenn du bei AliExpress bestellst zum Beispiel, dann sagst du, wir werden in der Zeit nichts, da kriegst du schon Monate vorher, sagst
du. Nein, da geht nichts aus. Da fahren diese ganzen Wanderarbeitern alle drum und dran, fahren dann zurück.
Ja, fahren alle zurück, da wird wirklich alles, das Land sozusagen zugesperrt
in der Zeit. Also auf jeden Fall gibt es halt dieses Kirchenjahrrechnung und die beginnt da mit dem ersten Adventssonntag. Ja. Mhm. Das Ganze ist halt wiederkehrend, ja. Und wir werden verlinken, in dem Fall 2 Grafiken vom katholischen und vom evangelischen Kirchenjahr. Gibt es eine schöne Aufzeichnung, ja. In welchem Kreis, also das ist als Kreis dargestellt, wo befindet man sich, beispielsweise mit Beginn, mit Adventzeit, dann kommt Weihnachten. Und so weiter und so fort. Und da gibt es auch eine nette Unterscheidung, beispielsweise mit dem evangelischen. Ich glaube, das ist das.
Die Epiphaniezeit.
Wo die wo das Reformationsfest zum Beispiel eingezeichnet ist. Ja. Also, dass es da diese unterschiedlichen jetzt da Darstellungen und Zeitrechnungen gibt. Ja. Weil, und da kommen wir wieder zu den orthodoxen Christen, zur Ostkirche, da gibt es ja mittlerweile 450.000 in Österreich davon. Da beginnt das Ganze.
Mitglieder in der Kirche?
Ja. Okay. Also 450.000 orthodoxe Christen und Christinnen in Österreich.
Das ist nicht mehr vernachlässigbar.
Ja, ja. Da beginnt auf jeden Fall das Ganze mit der Geburt der Gottesmutter am 8. September. Und ja, da beginnt diesbezüglich die Zeitrechnung. Ja. Verlinken wir auch.
Ja. Das ist der Advent an und für sich. Und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen an, was so im Advent passiert.
Was hat man da? Einen Adventkalender oder Adventskalender.
Genau. Normal haben wir in Österreich immer so ein Fugen-S, wenn wir schauen. Das wird dann irgendwann einmal was für die Grammatik sein. Jetzt streue ich das nur ganz kurz ein. Und das Fugen-S ist der Klassiker beim Schweinsbraten. Der gemeine Deutsche würde Schweinebraten sagen und bei uns sagst Schweinsbraten. Oder der gemeine Deutsche sagt Gelenkentzündung und bei uns würdest du Gelenksentzündung sagen. Mhm. Und beim Adventskalender, oder wo normal Adventskalender ist das bei uns im Österreich, im österreichischen Deutsch nicht so. Da sagst du nur Adventskalender. Deswegen war ich ein bisschen verwundert, wie ich das so gesehen habe.
Ja, es ist relativ spannend, muss ich sagen. Also auch da gehen wir halt einen anderen Weg. Ja. Ja.
Und das ist interessant. Das ist zum Beispiel eins der Dinge, wo ich sage, das ist nicht jetzt auf unseren Bereich irgendwie beschränkt, sondern das hast du halt überall. Das hast du in allen christlichen Ländern, kommt mir vor. Weil wenn du so nach Adventkalender suchst, dann siehst du sehr viele englischsprachige Dinge. Also das ist nichts, was jetzt so in unserem Breiten
Gibt es schon relativ, unter Anführungszeichen, relativ lang oder eigentlich relativ kurz, muss man fairerweise sagen, nämlich seit dem 19. Jahrhundert ist der Adventskalender oder Adventkalender wieder verwendet als solches.
Ja? Ja. Und zählt entweder in Bezug auf das Kirchenjahr, was wir vorher schon gehört haben, oder auf den bürgerlichen Kalender. Wenn wir uns das Kirchenjahr anschauen, anschaut, dann umfasst es den ganzen Advent, nämlich den ersten Adventssonntag, was wir vorher gesagt haben, zwischen 27. November und 3. Dezember. Bis Weihnachten, beziehungsweise sogar bis Heilige Drei Könige, je nachdem, wo man hinschaut. Und nach dem bürgerlichen Kalender zählt man die Tage vom 1. Dezember bis 24. Dezember. Und das ist das, was für die Kinder eher interessant ist, glaube ich.
Das ist ja das, was, nachdem es immer wiederkehrend relativ leicht ist, für die, ich sage mal, Industrie das Interessantere, weil sie ihre Schokokalender bei den Supermärkten gut positionieren können.
Ja, oder mein Lego-Adventkalender. Genau,
der Walter hat da hinten, ich drehe mich um, hat einen Adventkalender von Lego.
Ja.
Sehr cool.
Ja, da sind lauter kleine Figuren drinnen. Es macht wirklich Spaß.
Muss den noch zusammenbauen auch noch?
Ja, sicher, ja.
Sehr geil.
Das ist wirklich geil, ja. Es gibt da einen Überraschungsei-Adventkalender, du kannst da auch was zusammenbauen.
Ja, aber dann Spiel, Spaß und Schokolade jeden Tag.
Mhm.
Gut, der erste selbstgebastelte Adventkalender stammt vermutlich aus dem Jahr 1851, laut unseren Recherchen.
Ja, was eigentlich gar nicht früh ist, sondern relativ spät.
Gell? Ja, was ich gemeint habe, wenn man sich das Ganze anschaut, das ganze Christentum und sowas, ich meine, da haben wir die Zeitrechnung und die Tradition und die Feste 500 vor Christus oder 500 nach Christus etc., wo man diverse Dinge angefangen hat. Aber das Kalenderwesen mit keine Geschenken und so irgendwas, das ist halt erst ja, im Bereich der industriellen Revolution von der Zeitrechnung herkommen, mehr oder weniger.
Ja. Und
wer waren die Ersten?
Eigentlich kommt es aus, die Protestanten waren eigentlich die Ersten. Das ist auch interessant, das kommt eigentlich aus dem protestantischen Umfeld. Und da hat es damals verschiedene Gebräuche gegeben. Nämlich als zum einen, dass Familien 24 Bilder an die Wand gehangen haben. Oder dass man mit einer Kreide 24 Striche an die Wand oder Tür gemahlen hat und die Kinder haben dann jeden Tag am Strich wegwischen können.
Mhm.
Im Katholischen war es eher so, dass man Strohhalme in eine Krippe gelegt hat und jeden Tag einen Strohhalm eingelegt, bis dann eben Weihnachten war.
Das ist auch schon spannend, ja. Es bringt uns auch gleich einmal eine super Überleitung zum Adventskranz nämlich. Der Adventskranz, das kommt nämlich auch aus der evangelischen Ecke eigentlich, aus Norddeutschland, vom Johann Hinrich Wichern, ja, so hat der Carsten, das war evangelisch-lutheranischer Theologe. Und früher hat es ja sehr viel Armut gegeben und sehr viele Straßenkindern. Und die haben nicht gewusst, okay, bis wann ist denn endlich Weihnachten? Und der hat sich gedacht, naja, er macht jetzt da so einen runden Kreis aus Reisig, Baumreisig und tut Kerzen drauf. Und in dem Fall nicht 4, sondern 24 Kerzen. Die Hauptkerzen, die 4 Kerzen, symbolisierten die Adventssonntage und für die Werktage, die noch zu arbeiten sind bis Weihnachten, hat er andersfärbige genommen, hat auf jeden Fall kleinere Kerzen genommen, die er dann angezündet hat und das im Schaufenster und dann haben immer die Kinder dann gewusst, okay, so lange dauert es noch, wenn alles brennt, dann ist Weihnachten. Also, wenn alle Kerzen brennen, ja.
Ja, ja, und durchgesetzt hat sie heute jetzt eben, weil das ist schon ein bisschen aufwendig, wäre, haben wir jetzt meistens nur mehr die 4 Kerzen.
Ja.
Und die stehen eben für die 4 Adventssonntage, ne?
Genau, ja. Der steht halt bei mir jetzt da auch zu Hause, so ganz klassisch mit 4 Kerzen und jeden Sonntag beim Frühstücksbrunch wird da einer angezündet. Der weltweit größte hängende Adventkranz ist bei uns in der Steiermark. Nämlich beim Brunnen in Mariazell in der Obersteiermark, hat 12 Meter Durchmesser und wiegt 6 Tonnen. Und in Anlehnung an den Wichern hat der auch 24 Adventkerzen.
Sehr cool.
Ja, also ein 6 Tonnen Adventkranz.
Da haben wir doch viel davon.
Ja, gibt es definitiv. Ja. Mariazell generell ist
ja sehr, sehr bekannter Wallfahrtsort.
Genau, einer der großen Wallfahrtsorte in der katholischen Kirche. Sehr schön auch, sehr schwer zum Erreichen, wenn es viel geschneit hat, muss man sagen, weil dann gibt es eine sehr, sehr Bedienstraße hinauf. Hat wunderschöne Adventmärkte, zu denen kommen wir später noch. Und eine sehr schöne Marienwallfahrtskirche. Also ist ein sehr schöner, schöner Ort einfach.
Ja. Ja. Und es gibt voll guten Lebkuchen, den man dort kaufen kann.
Lebkuchen, das weiß ich nicht.
Genau, ja. Und das ist ein richtig Riesengerät, das Kranzerl.
Der Walter wird einen Link vom Foto hoffentlich.
Ja.
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 Den nehmen wir mit rein, hätte ich gesagt, oder?
Ja, passt. Musst du weitermachen? Ich tue das schnell, dass man es nicht.
Der Walter tut schon. Ich habe irgendwo auf die falsche Tastatur, auf die falsche Tasten gedrückt. Wurscht. Was kommt dann, nachdem wir die erste Kerze angezündet haben? Und zwar, dann sind wir Anfang Dezember, nämlich 5. und 6. Dezember unterwegs, von der Zeitrechnung her, von der weltlichen. Nämlich, da ist Krampus und Nikolaus. Und der Krampus und der Nikolaus, die haben bei uns das ja große Tradition im österreichischen, aber auch südbayerischen Südtiroler Gebiet. Und wer sind die zwei Spießgesellen, die was da nachher durch die Lande ziehen an den zwei Tagen, Walter?
Der Nikolaus geht zurück auf den Bischof Nikolaus von Myra im Kleinasien. Das ist heute in der Türkei, so ungefähr 100 Kilometer weg von Italien. Mhm. Und er ist heute Patron der Seefahrer, Händler und Ministranten.
Ah, okay. Ja. Der Seefahrer, und, stimmt, habe ich schon gehört, ja.
Genau. Und daraus leitet sich ein schöner Brauch ab in Niederösterreich, nämlich das Schiffelsetzen. Da werden, nachdem ja er der heilige Nikolaus auch Patron der Schiffleute ist, werden ihm zu Ehren von Kindern an der Spitze der Donau selbst gebastelte und geweihte Schiffe mit einer Kerze in die Donau gesetzt und es soll Glück und Segen bringen.
Das ist ja schön, ja.
Ja. Heute war noch nicht wirklich was gehört davon, bis wir uns da in die Recherche begeben haben, aber das ist auch schon interessant.
Nee, ich habe es auch nicht gewusst, muss ich ehrlich sagen. Also der Bischof von Myra, ja, in Kleinasien, also heutige Türkei, das habe ich gewusst, dass das von da kommt, aber zum Beispiel Schutzpatron der Schifffahrt war mir neu.
Mhm. Ja. Über den Nikolaus werden wir jetzt nicht unbedingt viel.
Nein, erzählen, er ist auf jeden Fall der Gute genau. Von den beiden. Ja.
Der kommt am 6.12., hast du schon gesagt?
Ja, 6.12.
6.12. Ja. kommt er, genau. Und
wobei, meistens kommen wir zu zweit.
Meistens, ja. Wenn du Pech hast als Kind.
Ja.
Ja.
Weil am 5.12. fängt das Ganze an, ja, weil dann kommt der Krampus oder auch Bartel genannt. Meistens ist es in Wahrheit so, dass sie bei uns im Brauchtum jetzt da auf der Straße oder auf Umzügen zu zweit noch auftauchen. Und der Krampus ist quasi die schreckliche Gestalt, die mit dem Nikolaus mitkommt. Und hat natürlich den Sinn, ja, dass es die unartigen Kinder bestraft. Ja. Also die braven Kinder das ganze Jahr schon brav waren und nie gelogen haben und brav in der Schule waren und alles, das rät man halt die Kinder ein. Die kriegen halt vom Nikolaus noch irgendein kleines Geschenk, irgendein Zuckerl oder sonst irgendwas. Und der Krampus, der nimmt es dann mit und überschießt es.
Genau, also mit einer Rute werden sie überschossen. Ja. Also wie sagt man überschossen?
Ausgepeitscht.
Ausgepeitscht, genau.
Ja. Sehr gut. Also nicht fest, aber nur ja, leicht, genau. Ja.
Und wenn sie ganz schlimm waren, dann kommen sie in die Kraxen. Das ist so ein Stroh geflochtenes Rückending.
Also ein großer aus, nicht aus Stroh, sondern aus Weidenzweigen.
Oder Weidenzweigen, ja.
Okay. Gebauter.
Geflochten.
Geflochtener, genau. Geflochtener Korb, ja, der sehr groß ist, wo man auch Kinder verstecken kann, den man auf dem Rücken mit Riemen trägt.
Genau, den haben früher die Leute für
am Felde verwendet. Feld da hat man beim Ernten hat man die Sachen genau. Hinten reingegeben, zum Beispiel, ja, Kürbisse oder was immer, und hat die dann entsprechend wieder zurücktransportiert. Genau. Ja.
Und da kommen die Kinder rein, die ganz schlimmen, und die nimmt dann der Krampus mit.
Genau. Der Krampus selbst, also vom Wort her, gibt es mehrere Herleitungen. Eins davon, es könnte aus dem Bayerischen von Krampen kommen, was etwas Lebloses, Vertrocknetes oder verblüht, Verdorrtes bedeutet. Meistens wird der Krampus ja auch mit einer durchaus mit so einer Fratze dargestellt, mit langen schwarzen, weißen oder wie immer Fell. Also da gibt es ja sehr interessante Outfits immer wieder.
Oder das mittelhochdeutsche Kralle.
Genau.
Die Krampe, die Kralle.
Wobei, und das ist recht spannend, in der Steiermark und in Kärnten wird neben dem Ausdruck Kramperl, ja, was auch gibt, wobei Kramperl eher verniedlichend schon ein bisschen ist, wo dieses L halt immer bei uns verwendet wird, gibt es auch die Bezeichnung Bartel, und das ist die Kurzform für einen Bartholomäus.
Ja.
Ja, wobei ich kenne Bartel nicht, obwohl ich Steirer bin, ich habe es noch nie gehört.
Ich kenne es nur vom, wo der Bartel im Most holt.
Ja, aber das hat damit, glaube ich, wenig zu tun.
Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich. Aber ja, okay, passt.
Ja, okay, ja. Ja. Grundsätzlich ist es aber diese dämonische Gestalt, ja, was bei uns im Alpenraum vorkommt, stammt aus der vorchristlichen Zeit. Ja. Und ursprünglich wäre das so eine weibliche Sagengestalt gewesen.
Ja. Ja, heutzutage der Kramperl ist ja mehr so ein männliches Gedingsi.
Mhm.
und war aber eigentlich auf das, was es zugeht, irgendwie eine weibliche Sagengestalt.
Ja, was immer als Mutprobe haben wir dieses Kinder immer gehabt. Also bei uns in der Gegend hat es einen Krampusumzug damals gegeben, da ist der Nikolaus gekommen und hinten die Kramperler. Meistens waren das eher das Halbwüchsige im Kostüm mit Ketten, ja, und mit so Reisigruten, die die Kinder geeigt haben und hinten ein bisschen den Hintern versohlt haben, nennen wir es einmal so. Dass die Kramperl immer geärgert nachher. Ja? Das heißt, du hast mit kleinen Steinchen sonst irgendwas hineingeworfen und dann bist du schnell gelaufen, weil sie sind hinten nachgekommen. Das waren diese Mutprobenpartien, ja. Und wenn sie dich erwischt haben sie die Huckepack genommen und dann haben sie den Hiegel aufgezahlt und dann haben sie dich dort einmal in so ein Gatter eingestellt, ja, und dann haben sie dich spätestens wieder ausgelassen zu den Eltern.
Ich kann mich noch gut erinnern, dass früher Krampus und Nicolo gemeinsam gekommen sind, sogar in Wohnungen rein.
Ja. Da hast du das holen können, ja. Ja. Das haben Eltern dann meistens organisiert über die Kirche oder Elternverein oder irgendwas, ja.
Und ich weiß nur, dass ich mich da unter Bänken versteckt habe, tatsächlich.
Echt?
Ja. Cool. Auch wie der Nicolo Alani gekommen ist, der war mir nicht geheiert, der Typ mit dem Hut.
Ich finde schon, dass das heute nicht mehr gibt.
Ich glaube, das gibt es schon, aber du müsstest es halt organisieren.
Ja, es ist halt leider dieser Verlust an Tradition, was bei uns leider vornimmt, ja.
Ja.
Was dafür jetzt da etwas mehr aufkommt, früher waren es ja die Krampusläufe, ja, also zu unserer Jugendzeit, ich habe mir gesagt, vor 30 Jahren. Jetzt da sind dafür sehr omnipräsent sogenannte Perchtenläufe. Und ich glaube mittlerweile in jeder Dorfgemeinde, die ja nur ansatzweise eine Perchtentruppe leisten kann.
Ja.
Die Perchten sind eben bayerisch-österreichischer Alpenraum und diese Perchtenläufe, solche sind von Ende November bis in den Jänner hinein, gibt es diese Läufe. Und grundsätzlich gibt es zwei Arten von Perchten. Es gibt die sogenannten Schönperchten und die Schirchperchten. Ja, kann man sich darunter vorstellen, wie das Outfit entsprechend ausschaut. Schirchperchten sind ähnlich von einem Krampus jetzt da, meistens sehr hoch mit so großen, also die richtig coolen sind so, ich glaube, die wiegen 20, 30 Kilo oder mehr sogar, so Holzmasken, die Leute aufsetzen nachher und damit gehen. Haben umgehängte Glocken und machen halt viel Lärm damit. Und Ziel oder dieses Brauches ist, oder einer Sage nach, den Winter bzw. die bösen Geister des Winters auszutreiben.
Damit es nicht so kalt ist.
Ja, genau. Ja. Ja. Grundsätzlich, woher kommt der Ausdruck Perchte? Das ist eher die Sagengestalt der Perchta. Ja? Wobei, da weiß man nicht irgendwie, wo das wirklich herkommt. Ja? Eine Theorie zur Namensgebung geht eher derzeit davon aus, dass man sagt, der Begriff stammt aus dem Mittelhochdeutschen. Jetzt muss ich das Perchtag oder Perchtnacht, ja, dem mittelalterlichen Wort für den Feiertag der Erscheinung des Herrn. Das ist so aus dem Dreikönigsfest heraus um den 6. Jänner. Drum, da gehen diese Perchtenumzüge auch bis in den Jänner hinein. Ja, was dann eigentlich schon Perchtenumzüge, weil wir es unsererseits ja kennen und auch aus meinem Freundeskreis ist das eher so berichtet, dass das vor Weihnachten ist, gibt es die Perchtenumzüge ja auch nach Weihnachten noch und es vermischt sich gerade ein bisschen mit dem Krampusumzug eigentlich. Ja. Weil früher hat es ja bei uns einen Perchtenlauf nicht gegeben.
Früher waren nur so Krampusumzüge.
Genau, die Perchten sind eigentlich wie im Gebirgsbereich, also man sagt, Mariazell von mir aus wäre das gewesen oder in Salzburg, im Pongau irgendwo, Tirol, ja, da ist das, wo man es eigentlich die Perchten jetzt da assoziiert. Ja.
Ja. Was noch interessant ist, es hat vor kurzem, ich glaube 2015, hat es einen Film Krampus gegeben, weil das Krampus und Perchten fasziniert vor allem die Amerikaner sehr, die Gestalt und so weiter, und hat es dann irgend so einen Horror-Thriller-Film gegeben. Ich habe zwar nicht gesehen, weil ich keine Horrorfilme anschaue, aber
Ich habe ihn selber leider auch nicht gesehen. Ja, ich hoffe, er kommt irgendwann auf Netflix oder so, damit ich ihn mal anschauen kann.
Kann man sich dann vielleicht durchschauen. Ich glaube, dass er nicht so besonders gut gewesen ist.
Ist recht schnell in der Versenkung verschwunden. Ja. Ist aber recht lustig, ja, wenn halt nicht Mitteleuropäer dann nach Österreich kommen und zu der Zeit und irgendein Berchtlauf oder Krampuslauf und sowas ist dann, ja, die schrecken sich dann meistens immer ganz furchtbar. Ja. Das ist immer ganz lustig, die Reaktionen zum Sehen, wenn du aus einer Krampel umlaufst, ja.
Ja. Ja. Gut. Jetzt waren wir 5. 6. Dezember und der nächste wichtige Tag, und Anführungszeichen wichtige Tag für aus dem Religiösen ist, und auch für uns Normalsterbliche, ist der 8. Dezember, nämlich die Maria-Empfängnis, der Feiertag. Und Wir haben immer überlegt, was Maria Empfängnis, es kann sich überhaupt nicht ausgehen, wenn dann der Jesus am 24. Dezember geboren wäre, wie soll das funktionieren, und auch wenn es unbefleckt und so weiter wäre. Und da sind wir natürlich falsch unterwegs gewesen, wie so oft. Aber fangen wir mal an, es ist ein katholischer Feiertag. Und es beschreibt eben nicht die Empfängnis von Jesus, sondern die Empfängnis und die Geburt von Maria, also der Mutter von Jesus. Und die Maria ist ganz normal auf natürliche Weise von Eltern Anna und Joachim gezeugt worden. Und ja, das ist eben das, was man da feiert. Ich habe dann noch dazu geschrieben, weil es steht, empfangen und geboren wurde, und da geht es tatsächlich um die Empfängnis, also technisch die Befruchtung der Eizelle.
Technisch, okay, sehr schön gesprochen, ja, Walter.
Ja, genau. Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Und es geht eben darum, dass Maria, so wie auch Jesus Christus, seit Beginn der leiblichen Existenz ohne Sünde gewesen ist.
Na bumm. So ist es. Der 8. Dezember ist für uns grundsätzlich frei.
Genau.
Ja, also ein Feiertag im engeren Sinne, wo arbeitsfrei ist, wo man nicht arbeiten muss. Ja.
Außer? Man ist ein armes Schwein und ist im Handel unterwegs.
Ja, weil da geht dann richtig die Post ab, weil alle haben frei, alle haben Zeit, Weihnachtsgeschenke zum Kaufen. Ne? Mhm. Außer der 8. Dezember fällt auf den Sonntag, dann haben die auch frei. Ja. Aber ansonsten, wenn es zum Beispiel an einem Dienstag oder wann immer ist, ja, dann ist es natürlich relativ, und dieses Mal ist es ein Samstag, das heißt, im Jahr 2018. Ja,
habe ich auch gerade nachgeschaut.
Das heißt, die, was kein Wochenenddienst haben, hätten sowieso frei.
Ja.
Und die Wochenenddienst haben, also da ändert sich eigentlich für die nichts. Die, was eine Samstagsschicht gehabt hätten, die gehen sowieso samstags arbeiten.
Ich kann auch nur berichten, wie ich damals noch im Handel gearbeitet habe, war es so, dass wir am 8. offen gehabt haben und dass trotzdem sehr wenig Leute gekommen sind. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gedreht und es ist wirklich oft sehr viel los.
Am Anfang war, glaube ich, wie lange hat denn das geöffnet? Weißt du, Walter, hast du das irgendwo recherchieren können?
Die Geschäfte von 10 bis 18 Uhr.
Na, das schon, ja, aber es ist ja noch nicht so lang, dass man geöffnet haben darf am 8. Dezember. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass es zu meiner Schulzeit erst aufgekommen ist, dass wir am 8. Dezember dort arbeiten dürfen.
Das muss in unserer HTL-Zeit gewesen sein. Ne?
Ja. Also ich würde mal sagen, das ist jetzt seit 20, 25 Jahren in dem Zeitfenster, so um einen Daumen herum. Kann natürlich falsch liegen, aber das sagt mir mein persönliches Gefühl. Bitte um Feedback, wenn wir da am Blödsinn reden, wo das vorher nicht geöffnet war, wo jetzt am 8. Dezember geöffnet war. Und früher hat man einfach so gesagt, das ist ein Wahnsinn, da gehen nicht einkaufen, die Leute haben ja laut, die was da arbeiten müssen. Mittlerweile ist es so, dass eigentlich jeder gehetzt ist und man unter Anführungszeichen freut sich, dass man an dem Tag frei hat und einkaufen gehen kann, weil man sonst zu nichts kommt, wenn man nicht diverse Dinge im Online-Shop kauft.
Was interessant ist, Arbeitnehmerinnen sind bis zum 10. November darüber zu informieren, dass sie am 8. Dezember eingesetzt werden sollen. Sie haben aber das Recht, die Beschäftigung binnen einer Woche nach Information abzulehnen, und es darf ihnen deshalb kein Nachteil widerfahren, sagt die Wirtschaftskammer. Das lassen wir jetzt mal unkommentiert so stehen, oder?
Ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen. Ja, ja. Das ist die Theorie.
Genau.
Gut, so. Und dann passiert eigentlich in unserer Adventzeit jetzt nicht mehr so viel bis zum 24.
Eigentlich nichts mehr, oder? Also es ist die Adventzeit geprägt meistens durch hunderte Weihnachtsfeiern und Berchtenläufe. Und
also jedes Wochenende ist Party pur. Ja? Ja, so. Nein, Party pur nicht, aber man kann jedes Wochenende Adventveranstaltungen gehen. Ja.
Oder man geht halt auf die Adventmärkte.
Genau, auf den Christkindlmarkt, wie es eigentlich früher geheißen hat. Ja. Genau. Mittlerweile heißt es ja Adventmarkt oder Weihnachtsmarkt, und manchmal heißt es ja Wintermärkte, was ich sehr komisch finde. Ja. Das gefällt mir persönlich nicht. Ja. Aber die Adventzeit, die was mit dem ersten Adventssonntag beginnt, in dem Fall der 2. Dezember 2018, und meistens davor öffnen schon die Christkindlmärkte. Mhm. Wir haben dazu christkindlmärkte.at verlinkt. Da findet man ganz schön die, ich sage mal, mehr oder weniger Haupt- beziehungsweise die schönsten Christkindlmärkte verlinkt in den einzelnen Bundesländern. Empfehlenswert ist beispielsweise, wenn man in Wien ist, der am Spittelberg. Der ist eher ein bisschen alternativ, somit künstlerisch, ja, beziehungsweise Schönbrunn, Schloss Belvedere, der ist natürlich super cool. Ja. Und in der Steiermark ist es in Mariazell, der Mariazeller Advent. Sehr schöner Markt. Was ist so ein Advent, der Christkindlmarkt? Man hat so klassische Holzhütten meistens, in denen ganz viel Glühwein, Glühpunsch und sonstige Dinge ausgeschenkt werden. Man sollte grundsätzlich, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, einen Autofahrer benennen, bitte, der sie nicht wegsprengt, wie alle anderen schon. Und man kann halt meist handgestrickte, handgeschnitzte Dinge kaufen.
Ja, oder mittlerweile schon jeden Scheißdreck, den man...
Oder in Grazer Hauptplatz ganz viel Scheißdreck.
Den man im Dollar-China-Markt genauso, aber nur um die Hälfte vom Preis kaufen könnte.
Ja, also es gibt viel Bullshit, ja, auf gut Deutsch gesagt, aber es gibt auch nur immer, und das finde ich sehr lässiger, sehr viel Handarbeit zu kaufen.
Ja, also wir fahren ja jedes Jahr nach... in irgendein Schloss, was mir jetzt nicht einfällt, beim Zotterturten, sag schnell, wie das Schloss heißt.
Ja, das, genau.
Genau, das eine. Du, das ist so ein Adventmarkt da, der ist im Schloss drinnen.
Bad Waltersdorf?
Nein. Nicht bei der Riegersburg. Ja, das eine halt. Ja. Dort fahren wir halt immer hin. Das ist ein recht schöner Markt im Schloss. Mhm. Und sonst halt die großen. Vielleicht reichen wir es noch, das wird man sicher im Laufe der Zeit einfallen, dann wäre es reinschreien.
Also wo ich selber zum Beispiel bin, ist in Graz, in unserer Landeshauptstadt, Hauptplatz, ja, Franziskanerviertel, der ist sehr schön, ja. Möllplatz ist eher suboptimal, das ist was für die High Society Bobos, ja. Da bin ich eigentlich sehr ungern. Und sehr selten, ja, nur an wenigen Tagen ist der am Schlossberg um.
Kornberg hast du.
Wald ist in Schloss Kornberg dafür unterwegs.
Genau. Ja. Genau. Am Schlossberg hast du gesagt, gell?
Schlossberg, ja. Und wo ich heuer unbedingt hinfahren möchte eigentlich, ist Burgenland in Schloss Esterhazy. Okay. Also Schloss Esterhazy mir grundsätzlich mal wieder anschauen. Da war ich erst einmal in meinem Leben. Aber in Eisenstadt, Schloss Esterhazy, das soll irrsinnig schön sein.
Was auch cool ist, wenn man in der Nähe von Wien oder Umgebung unterwegs ist, wenn man nach Bratislava fährt, der Weihnachtsmarkt in Bratislava ist auch sehr schön und ist auf jeden Fall ein Besuch wert, finde ich. Also da war ich schon zweimal beim Weihnachtsmarkt und der hat mir echt immer sehr gut gefallen.
Bratislava ist generell nett, also für einen Tagesausflug mit der Burg oben, für mich gibt es nichts zum Sehen, also wie einen Tag laufst du um und das war's. Ja.
Wir waren fast wieder heim.
Ja, wir waren Silvester, haben wir mal dort verbracht, ja. Mhm. Mit einer Rooftop-Party Falkenstein, das war sehr geil. Ja. Ja. Die Altstadt ist einfach explodiert, weil es wird doch ein bisschen ganz viel mehr Feuerwerk verschossen im Ausland als wie in Österreich.
Ja.
Und dann gehst du Frühstück und schaust an, oder Bratislava oder Pressburg, wie wir sagen, ist sehr schön.
Ja. Ansonsten für die Kinder ist die Adventszeit nur eine ganz spezielle Zeit, weil sie ja ihre Wünsche an das Christkind schicken können.
Ja.
Wird bei uns so gemacht, meistens, dass man auf einen Zettel was aufschreibt und das tut man dann vors Fenster und dann kommt in der Nacht das Christkind die Wünsche abholen, damit das Christkind auch weiß, was man haben möchte. Weil
natürlich, das muss ja Sinn machen.
Ja, genau.
Und man muss ja das Christkind unterstützen.
Ja, weil das hätte ja voll viel zu tun, wenn man das nicht machen würde.
Verstehen wir, ja.
Und wenn man es dem Christkind noch leichter machen will, dann kann man die Wünsche zusammenschreiben, in ein Kuvert tun und ans Christkind Postamt schicken, nämlich nach Christkindl. Das ist ein Ort in Oberösterreich, glaube ich. Und dort gibt es eben das Postamt, das für das Christkind zuständig ist. Und dort werden die Wunschlisten und Festtagsgrüße bearbeitet und dann ans Christkind weitergeleitet. Und wenn man dort einmal hinkommt, gibt es dort eine schöne Wallfahrtskirche.
Zum Christkindl unterm Herrn hast die nämlich, ja. Und es gibt das Sonderpostamt 4411 Christkindl ist es, genau. Ja,
also
Christkindl ist im unteren Steiertal im Traunviertel in Oberösterreich.
Ja. Also ich glaube, da kannst du, glaube ich, aufschreiben, was du willst als Adresse.
Aber international wohlgemerkt, ja. Das heißt, die ganze Post ans Christkindl kommt durch Österreich. Ja,
also wenn man das Christkindl unterstützen will, dann kann man dorthin einen Brief schicken.
Ja.
Oder die Post unterstützen.
Mit ein paar Briefmarken.
Ja, genau. Verkäufe, ja.
Gibt sicher wieder super Edition. Ich kaufe nämlich, ich verschicke generell sehr gerne Post. Ja, also abgesehen von, dass ich massiv Postkarten im Urlaub immer verschicke.
Das ist echt super. Ich versuche das auch zu machen.
Ja, haben wir diverse Korrespondenz zu Ämtern oder sowas. Ja, kann man ja oft über Portale machen. Ja, oder man macht es klassisch. Ja, sprich, man nimmt es, druckt es aus, unterschreibt es, tut das in der Kuvert, tut der Briefmarken auf und ich stehe auf das Oldschool-Postzeugs. Ja, und darum, ich verschicke das gerne und kaufe in der Weihnachtszeit immer fürs nächste Jahr meistens die Briefmarken ein. Habe da meistens so viele Briefmarken daheim, dass ich dann eine Änderung vom Posttarif machen, dass ich dann hingehen kann und für 2 Briefe zum Abgeben 4 Cent noch, also Nachsteckbriefen oder Ergänzungsbriefmarken kaufen kann, die ich dann aufpicke und sowas, was kompletter Humbug ist. Ja,
wirklich. Wahr.
Also wirklich kompletter Humbug, weil ich habe jetzt da ganz viele Briefmarken, die was nicht den aktuellen Tarif entsprechen zu Hause oben liegen, aber ich mag das trotzdem.
Ja, sehr schön. Sehr schön, wenn du das magst, dann mach das bitte.
Mach ich gerne weiter.
Und was noch, jetzt was wir noch zum Abschluss noch einbringen möchten, was auch noch in der Adventszeit passiert, ist Weihnachtsbäckereien zu backen.
Du hast das Wichtigste vergessen, was noch passiert, ja?
Achso, okay, was?
Die Gewichtszunahme.
Okay.
Das ist jetzt geht das einher. Das hilft jetzt daneben, nicht, was du gerade erzählst.
Genau, das geht einher, ja. Und zwar wird in der Weihnachtszeit sehr viel Gebäck gebacken und bei uns standardmäßig ist das Vanillekipferl.
Genau, also Vanillekipferl ist wohl einer der traditionsreichsten neben dem Lebkuchen und den Linzeraugen, die es bei uns gibt und zu Weihnachten als, wie soll ich sagen, als klassische Gebäck. Rumkugeln gibt es dann sehr oft, ja.
Also es gibt ja extrem viele Arten von Weihnachtskeks-Gebäckdingern. Ja. Die bekanntesten sind eben bei uns das Vanillekipferl, würde ich sagen. Ja. Dann die Linzeraugen. Weiß jetzt nicht, ob die tatsächlich aus Linz kommen, also sie heißen halt Linzeraugen.
Ja.
Das ist irgendwie so ein Mübgebäck mit Marmelade inzwischen drin.
Genau, so zwei, also so ein flaches, rundes, flach, dann kommt Marmelade rein und noch ein rundes, flaches obendrauf, das allerdings also ein kleines Loch oben in der Mitte nochmal ausgestochen hat, so wie ein Wagenrad, und da kommt die Marmelade, schaut halt oben drüber und dann Staubzucker drauf.
Ja, und dann eben der Lebkuchen. Lebkuchen kommt ist in Mariazell voll viel.
Du kannst also Lebkuchen super kaufen, haben, also einen fertigen Teig und dann musst du mal ausstechen.
Und du kannst es gibt sogar selbst Mach-Lebkuchen-Dingsies, was du in Mariazell machen kannst. Und eben mein Lieblingsding ist das Vanillekipferl. Und wir werden dann halt an so einen Link an für Vanillekipferl-Rezepte und Linzaugen-Rezepte werden wir da verlinken.
Ist sehr einfaches Rezept, aus 6-7 Zutaten. Und wer mag, kann das gerne nachmachen oder hat seine eigenen Rezepte und dann haut das richtig cool hin.
Ja. Gut. Sprachkurs, glaube ich, haben wir dann heute keinen, oder?
Nein, Sprachkurs werden wir diesmal keinen haben, leider wieder keinen haben. Allerdings, es war ja auch unser Advent-Spezial.
Nix Special.
Ich mag das als Special. Advent-Spezial.
Advent-Spezial. Ja, vor Weihnachten werden wir noch schauen, dass wir ganz eine kurze einen Weihnachtsgruß noch versenden.
Das haben wir uns heute kurzfristig überlegt. Ja. Wir werden zum Thema Weihnachten uns noch sehr kurz, aber doch melden bei euch. Und das wird hoffentlich vor dem 24. bei euch noch einflattern.
Ja, ich werde mich bemühen.
Es hängt jetzt an den Mr. Mischpult.
Ja. Wie wir immer sagen, wir freuen uns über Feedback. Und dazu könnt ihr uns gerne Kommentare hinterlassen am Blog zur Sendung www.srmd.at. Einfach auf die Folge klicken und dann in das Kommentarfeld Kommentare eintragen. Oder wenn es nicht so öffentlich sein soll, an kontakt@srmd.at einfach per E-Mail schicken. Oder
Facebook, Instagram, Twitter.
Genau, sind alles
auch Sachen, vertreten.
Sind alles
Instagram, Sachen. SRMD, underscore, so redet man da.
Okay, die anderen war es jetzt nicht.
Ja, nicht. Aber das habe ich gemerkt, ich habe heute nämlich was gepostet vorher.
Das sind verlinkt jedenfalls. Also Feedback immer gerne willkommen und falls euch irgendwas aufgefallen ist oder falls noch irgendwas zum Erwähnen wäre, bitte her damit.
Das war's. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne und besinnliche Adventszeit.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, so reden wir da.